sind winzig klein, verbreiten sich leicht und können für uns Menschen unter Umständen tödlich sein. Invasive Pilze dringen mit ihren Sporen in den Körper ein und können Gewebe zerstören. Für Medizinerinnen und Mediziner wird es immer schwerer, diesen Erregern etwas entgegenzusetzen. Jörg Woll vom SWR erzählt uns heute, wieso invasive Pilze so gefährlich werden und was sie möglicherweise stoppen kann. Hallo Jörg.
Grüß dich, Benedikt.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Benedikt Strunz. Heute ist Mittwoch, der 5. Februar.
Es geht um invasive Pilze, also Pilze, die in uns eindringen können, die über Nase, über die Atemwege in den Körper gehen. Und wenn sie dort andocken und nicht vom Immunsystem quasi ausgeräumt werden, dann verbreiten sie sich dort. Sie können sich dort ausbreiten über Lunge. Sie machen erst so Symptome, zum Beispiel wie Lungenentzündung oder sowas, und werden dann auch oft nicht erkannt. Also man denkt erstmal eine bakterielle Lungenentzündung, behandelt mit Antibiotika. Und dann erst, wenn man merkt, die Medikamente schlagen gar nicht an, dann werden neue Sachen gecheckt und dann kommt man auf das Thema Pilze. Und genau das ist die Gefahr bei diesen invasiven Pilzen, weshalb auch die WHO vor einiger Zeit eine Warnung rausgegeben hat, dass diese Pilze, diese invasiven Pilze immer häufiger werden. Also im letzten Jahr wurde eine englische Studie publiziert, die hat untersucht, wie häufig weltweit an invasiven Pilzen Menschen erkranken oder auch versterben. Und für die Schätzung wurden unter anderem die Daten von über 120 Ländern ausgewertet. Das war echt ein Schock für mich, weil die gehen davon aus, dass weltweit jedes Jahr 2,5 Millionen Menschen durch die invasiven Pilze versterben.
Wirklich?
Also das ist eine Zahl, die sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt hat. Und das ist natürlich eine Warnung an uns alle, vor allen Dingen an Ärzte, dass sie das einfach mehr auf dem Zettel haben, wenn plötzlich das Fieber hochgeht oder Symptome auftreten, die nicht durch die Standardtherapien sofort beherrscht werden können.
Okay, wichtiges Thema. Du sagst jetzt 2,5 Millionen Menschen verstorben. Also das heißt, das ist auch tatsächlich eine sehr gefährliche Sache.
Es ist lebensgefährlich, diese invasiven Pilze, weil sie halt sich im Körper ausbreiten und dann Gewebe zerstören. Also man muss sich das so vorstellen, zum Beispiel Schimmelpilze, die geben Sporen ab, die durch die Luft schweben. Man sieht die gar nicht. Jeder von uns atmet die jeden Tag auch ein. Und normalerweise ist das Immunsystem darauf vorbereitet. Also die werden einfach platt gemacht im Körper. Aber bei Menschen mit einem gefährdeten oder einem reduzierten Immunsystem funktioniert das meistens nicht. Also es sind Leute zum Beispiel, die eine Chemotherapie bekommen, die Krebs haben. Leute, wo das Immunsystem nicht mehr funktioniert, Autoimmunkranke. Aber auch, und das ist die größte Risikogruppe, Diabeteskranke mit einem schlecht eingestellten Diabetes. Bei den Leuten setzen diese Erreger sich im Körper fest und breiten sich aus, zerstören dort das Gewebe, also zersetzt Blutgefäße. Wie ein Krebs kann man sich vorstellen vielleicht. Das Gefährliche daran ist, dass wenn die Blutgefäße zerstört sind durch Pilzzellen, kann ich auch mein Medikament nicht mehr dahin transportieren. Das heißt, wenn man die nicht frühzeitig diagnostiziert und dann frühzeitig therapiert, dann habe ich das Problem, dass diese Leute Wochen, Monate und manche auch Jahre mit sehr aggressiven Medikamenten therapiert werden müssen.
Aber es gibt Medikamente dagegen, man kann also was tun.
Ja, das stimmt natürlich. Es gibt Medikamente, mit denen kann man etwas gegen invasive Pilze tun. Aber man muss schnell sein. Die Pilze, die können lebenswichtige Organe wie zum Beispiel Niere oder das Gehirn zerstören. Und man muss deshalb schnell sein, weil die Patienten ja meist schon eine ganz schwere Grunderkrankung haben. Also das heißt, kaum oder wenig Abwehrkräfte besitzen. Und das dritte Problem ist, ja, wir können uns auf die Antipilzmedikamente, also die sogenannten Antimykotika, immer weniger verlassen, weil viele Pilze bereits Resistenzen gegen diese Wirkstoffe entwickelt haben. Das heißt, die sind jetzt immun gegen diese Pilzerreger und das Medikament wirkt gar nicht mehr. Also eigentlich genauso, wie wir das bei vielen Antibiotika mittlerweile merken.
Sie sind also resistent geworden. Wie ist das möglich?
Naja, dass Erreger gegen ein bestimmtes Medikament immun werden, das kann schon grundsätzlich immer passieren, wenn man über ganz lange Zeit immer mit dem gleichen Wirkstoff therapiert. Aber was man jetzt immer häufiger beobachtet, das ist, dass Pilzerreger von Anfang an resistent gegen bestimmte Medikamente sind. Und dann gab es vor einigen Jahren einen besonders krassen Fall auf einer Krebsstation in der Uniklinik in Nijmegen. Das ist in der Nähe von der deutschen Grenze. Und wir sind in den Nachbarort Wageningen gefahren, wo die Wissenschaftler arbeiten, also die damals mit diesem Problem konfrontiert waren. Wie gesagt, das waren Menschen auf einer Krebsstation. Das heißt, schwer krank und dann kam diese Pilzinfektion quasi noch oben drauf. Und das Rätselhafte war, die hatten vorher noch nie einen Pilz gehabt. Also Erreger können, wie gesagt, immer eine Resistenz entwickeln, wenn man über lange Zeit mit dem Medikament behandelt. Aber in dem Fall war das überhaupt nicht so. Die Patienten hatten vorher noch nie dieses Medikament gesehen und trotzdem waren die Pilze in ihnen resistent dagegen. Also wir haben dort eine Forscherin, eine junge Frau getroffen, Evelyn Snell, das war das.
So I think we already at the start knew there must be a different explanation, but at that time we didn't realize where it exactly was coming from and especially we didn't realize the scale of it.
Die Forscher dort mussten ähnlich wie Kriminalpolizisten eigentlich jetzt Spuren suchen, um das Rätsel zu lösen.
Also Sie wollten rausfinden, wo dieser resistente Pilz herkommt. Was war Ihr erster Verdacht?
Damals war es so, dass man erst gedacht hat, das könnte natürlich ein Pilz sein, der in der Klinik ist und alle infiziert hat. Man hat sich die Sache genauer angeschaut und ist dann aber dahinter gekommen, kann nicht sein. Genetisch sind die zwar alle ähnlich, die haben alle diese Widerstandskraft gegen die Medikamente, aber sie sind doch etwas unterschiedlich, müssen von unterschiedlichen Regionen herkommen.
Also aus unterschiedlichen Regionen in den Niederlanden, aber es war immer der gleiche Pilz.
Genau, das ist der Aspergillus fumigatus.
Wie, sagt bitte, bitte doch mal, wie heißt der?
Aspergillus fumigatus. Das ist ein Schimmelpilz und ein ganz wichtiger Pilz, weil der draußen dafür sorgt, dass alles Organische, was abgestorben ist, wieder zersetzt wird, ne? Wieder in seine Einzelbestandteile zerlegt wird. Das ist ja wichtig für uns, weil nur so auch wieder neues Leben entstehen kann, ne? Also man hat dann sich mit Experten zusammengetan aus der Ökologie, ja, die gesagt haben, wo solche Pilze eigentlich zu finden sind. Und das sind immer Orte, wo pflanzliches Material zersetzt wird. Zum Beispiel auf dem Kompost, in Blumenbeeten, im Wald, in der Gärtnerei. Die Wissenschaftler haben draußen überall an diesen Orten entsprechend Proben genommen, um nach diesem Pilz zu fahnden. Man dachte natürlich, okay, da draußen werden wir diesen Pilz finden, aber der kann ja eigentlich nicht resistent sein. Dazu hätte er ja Kontakt haben müssen zu diesen Medikamenten. Man hat sich eigentlich auf eine ewig lange Suche dann eingestellt, sozusagen auf die Stecknadel im Heuhaufen.
But it was quite shocking that it was so easy to find them in the environment too, because we were first very focused on the clinical isolates, not realizing if you would just go outside.
Aber komisch war, dass man eigentlich überall diesen resistenten Pilz draußen gefunden hat, sogar in den Blumenbeeten direkt vor der Klinik. Und ein Pilz, der vermehrt sich durch seine Sporen, ne? Die haben oben, wenn du dir mal so Schimmel genau anschaust, dann hat das so feine Haare, ja. Und oben sind so ganz kleine Köpfchen drauf, dunkle Köpfchen. Und wenn die aufplatzen, dann sind da tausende von ganz feinen Sporen drin enthalten. Und die fliegen dann durch die Luft und setzen sich irgendwo anders wieder ab und wachsen dann und bilden neue Pilze. Und weil das überall in der Luft ist, atmen wir das natürlich auch ein.
Aber wie entsteht da jetzt genau diese Resistenz?
Also Pilze sind unglaublich flexibel. Und wenn man jetzt einen Pilz mit einem starken Gift behandelt, dann wird man in der Regel die meisten dieser Pilze abtöten. Aber es gibt immer einige, das ist bei Bakterien genauso, die durch eine Mutation zufällig resistent gegen dieses Gift sind. Das heißt, man wird zwar alle abtöten, 99%, aber es bleiben ein paar übrig, die eben immun gegen diesen Wirkstoff sind. Und wenn alle anderen abgetötet sind, haben diese immunen Erreger natürlich jetzt die Möglichkeit, sich wunderbar auszubreiten. Und genau das tun sie dann.
Das heißt, dieser gefährliche Pilz, der auf der niederländischen Krebsstation bei Patienten entdeckt worden ist, der muss bereits vorher, also außerhalb mit dem Wirkstoff des Medikaments, also dem Gift, in Berührung gekommen sein.
Das war das, was niemand verstehen konnte. Und erst dadurch, dass man überlegt hat, was sind das denn für Stoffe, wo werden denn diese Medikamentenwirkstoffe überall verwendet, da ist der Groschen eigentlich erst bei den Wissenschaftlern gefallen.
And then soon we also realized when we looked further into this compound,
dass die Medikamente Wirkstoffe enthalten, die auch draußen verwendet werden, nämlich in den Spritzmitteln in der Landwirtschaft.
But they are the same chemical group.
Die Spritzmittel gegen Pilze in der Landwirtschaft enthalten also die gleichen Wirkstoffgruppen wie Pilzmittel, die in der Klinik für die Patienten verwendet werden. Und wenn draußen so ein Pilz also eine Resistenz jetzt gegen Spritzmittel entwickelt hat und er verteilt das jetzt mit seinen Sporen millionenfach in der Luft, dann können diese Sporen natürlich auch ins Krankenhaus gelangen oder Menschen draußen, die eine Immunschwäche haben, infizieren. Und je mehr wir jetzt mit den Spritzmitteln arbeiten, umso mehr aktivieren wir natürlich draußen diese Kräfte, die letztlich zu den Resistenzen führen.
Und warum lasse ich denn nicht einfach die Fungizide im Spritzmittel weg? Oder sag, ich fahre das halt komplett runter irgendwie?
Genau, also genau die Frage habe ich mir auch gestellt. Und bei der Recherche habe ich dann aber schnell festgestellt, dass die Pilze nicht nur in der Medizin ein großes Problem sind, sondern auch in der Landwirtschaft. Weltweit werden jedes Jahr durch Pilze ungefähr 10-20% unserer Ernten kaputt gemacht. Also das betrifft Weizen, Reis, das ist Soja, Kartoffel. Die wichtigsten Nahrungsmittel werden eigentlich jedes Jahr durch Pilze ganz stark dezimiert.
Das heißt, da sterben dann ganze Felder ab oder wie sieht das aus?
Also wir sind nach Kiel gefahren, weil wir gehört haben, dass dort oben an der Uni speziell an diesen Resistenzen von Pilzen geforscht wird. Und wir sind mit der Professorin Eva Stukenbrock direkt in die Weizenfelder gefahren, um uns das Problem mal anzuschauen.
Ja, hier von oben sieht alles sehr schön grün und gesund aus. Und das ist, weil der Bauer hier sein Feld gepflegt hat. Er hat mit Pflanzenschutzmitteln die Pflanzen hier, den Weizen hier behandelt.
Und ich hatte mir das komplett anders vorgestellt. Ich dachte, ich sehe jetzt hier große abgestorbene Areale in so einem Feld, ne, wo alles gelb ist oder so abgefault ist oder irgendwie sowas. Und es sah aber eigentlich super grün alles aus. Riesige Felder. Und dann sind wir in so ein Feld mitten reingegangen und sie sagt,
aber wenn man hier genauer anschaut, hier auf die untere Blätter, dann findet man sofort hier Blätter, die mit Pilz infiziert sind. Und da kann man sich ja fragen, der Bauer hat hier mit Fungiziden den Feld behandelt. Wieso gibt es dann hier trotzdem Krankheitserregern? Das große Problem ist hier, Pilze können sich sehr schnell an ihren Umgebungen anpassen. Und es gibt hier Pilze, die haben sich auch an diesem Pflanzenschutzmittel angepasst.
Und jetzt habe ich gedacht, okay, so kleine gelbe Flecken auf den Blättern sieht jetzt total undramatisch eigentlich aus. Ne? 10% der 20% der Ernte gehen doch dadurch nicht kaputt. Aber sie hat mir erklärt, dass der Effekt oder das Ganze so wirkt, dass die Pflanze, wenn sie gelbe Blätter hat, an den Stellen keine Sonnenenergie mehr aufnehmen kann, was bei der Photosynthese ja passiert. Und wenn die Pflanze keine Energie aufnehmen kann, wird sie entsprechend eine kleinere Ähre ausbilden, weniger Körner. An der einzelnen Pflanze weniger Körner, auf dem Hektar weniger Körner. Aber weltweit sind das halt viele Millionen Tonnen an Ernte, die uns da wegbrechen.
Es gibt auch pilzliche Erreger, die infizieren Gerste, andere Roggen, andere Hafer, Kartoffel, Zuckerrübe. Alle unsere Nutzpflanzen werden von solchen pilzlichen Krankheitserregern besiedelt oder infiziert. Und die Konsequenz ist einfach weniger Ernteerträge.
Nutzpflanzen sind von Pilzen infiziert, obwohl Landwirte Pflanzenschutzmittel ausgebracht haben. Hier sind dann also resistente Pilze am Werk. Gibt es da eine Lösung?
Wir sind dann zu einem Versuchsgelände von der Uni Kiel gefahren, wo Kollegen von Eva Stukenbrock mit allen möglichen Fungiziden arbeiten. Also die haben dort kaum einen Pilz in ihren Beständen, weil sie ständig den Wirkstoff ändern. Also die gehen nicht mit einem Monowirkstoff 4-5 Mal durch das Feld durch, um es zu behandeln, sondern die nehmen Wirkstoffkombinationen, die quasi an verschiedenen Stellen der Pilzzelle angreifen und wechseln auch diese Kombination noch, sodass quasi die Pilze immer wieder mit einem neuen Gift konfrontiert werden, wo sie noch kein Rezept dagegen haben. Und man fragt sich natürlich, okay, warum machen das jetzt nicht alle Bauern? Die Bauern könnten das ja genauso machen wie auf dem Versuchsgelände. Aber die Vorgehensweise ist schon ziemlich komplex. Also man muss so ein halber Chemiker sein, um bei diesen ganzen Fungiziden durchzublicken, um zu wissen, wie und wann man die einsetzt.
Ja, klingt noch nicht nach Marktreife, sag ich mal. Und gibt es irgendwie andere Möglichkeiten in der Landwirtschaft, weiß ich nicht, vorzubeugen?
Ja, also selbst die Chemiker, sag ich mal, wissen, dass das Problem riesig ist. Man hat relativ wenige Mittel, um mit Chemikalien den Pilz aus dem Feld rauszuhalten, und die Mittel versagen immer mehr und mehr. Und auch die Befürworter dieser Spritzmittel sagen, man muss mehr auf andere Methoden, auf landwirtschaftliche Methoden gehen. Und Eva Stukenbrock hat uns was für mich sehr Einleuchtendes, Einfaches gezeigt.
Das hier ist alles Weizen. Das ist eine Monokultur von Weizen. Und das heißt, dass hier sind alle Pflanzen genetisch gleich. Das sind also Klone. Und das heißt auch, wenn der Pilz es schafft, hier eine Pflanze zu befallen, dann kann er alle Pflanzen hier befallen in dem Feld. Und das bedeutet auch ein ganz schnelles Verbreiten der Erreger in so einer Monokultur hier.
Der Pilz muss also in so einer Monokultur nur das Immunsystem einer einzelnen Pflanzensorte knacken. Die Eva Stukenbrock hat uns dann eine Lösung erklärt, die für mich eigentlich total naheliegend ist. Nämlich die verwenden Saatgutmischungen. Sie nehmen also nicht nur Saatgut von einer einzelnen Weizensorte, sondern Saatgut von 5 verschiedenen Weizensorten. Dadurch hat es der Pilz natürlich viel schwieriger, das ganze Feld jetzt zu befallen, weil der muss jetzt das Immunsystem von jeder einzelnen der 5 Pflanzensorten überwinden. Und das ist natürlich ein viel besserer Schutz.
Wurde sowas schon mal ausprobiert, sozusagen auf dem freien Markt, in der freien Landwirtschaft?
Ja. Wenn wir zum Beispiel nach Dänemark schauen, da wo Eva Stukenbrock herkommt, dort haben sie im letzten Jahr, also 2024, für die Hälfte des angebauten Weizens Saatgutmischungen verwendet.
Und wie kam das bei den dänischen Landwirten an?
Also erstmal, das Wichtigste für die Bauern ist natürlich, der Ertrag war gleich hoch. Die sind natürlich sehr kritisch, die Bauern, und skeptisch, aber der Ertrag war gleich hoch. Und der Pilzdruck, also der Befall durch Pilz, war deutlich niedriger, wodurch sie weniger Fungizide einsetzen mussten und eine Menge Geld gespart haben, weil diese Chemie ist unglaublich teuer.
Das auch noch. Okay, aber das klingt ja dann nach dem goldenen Weg, oder? Warum macht man das nicht überall?
Man hat es ja noch nicht bei 100% von der Weizenproduktion eingesetzt, sondern erstmal nur bei dem Futterweizen. Also das ist der Weizen, der an das Vieh verfüttert wird. Bei dem Brotweizen, da ist es so, dass die Körner, die müssen ziemlich homogen sein, weil die ja später in den Mühlen gemahlen werden. Und anscheinend sind die Mahlwerke ziemlich empfindlich, was so die Korngröße angeht. Aber auch daran arbeiten die gerade, und man wird dafür sorgen, dass diese verschiedenen Weizensorten, was das Korn angeht, schon bald ziemlich homogen sein werden. Und deshalb geht man eigentlich davon aus, dass man in Zukunft auch den Brotweizen ganz gut mit Saatgutmischungen produzieren kann.
Das heißt dann aber auch, eine sofortige Lösung gibt es erstmal nicht. Es könnte also weiter Pilzresistenzen gegen Medikamente geben, die in der Landwirtschaft entstehen. Und es dürfte weiterhin dann auch Menschen geben, die da schwer dran erkranken und denen dann klassische Medikamente nicht helfen. Lass uns nochmal zu dem niederländischen Pilz kommen, dem Aspergillus fumigatus. Wie viele unterschiedliche Medikamente gibt es denn gegen diesen Pilz?
Also genau das habe ich mich halt auch gefragt. Und wir haben deshalb die Zentralapotheke des Kölner Uniklinikums mal besucht. Das war eine Riesenapotheke, voller Regale, Fließbänder und Menschen, die da mit Kisten und Kartons rumgelaufen sind. Also das war echt beeindruckend. Und ich habe dort mit der Leiterin, der Andrea Liegwig, gesprochen und sie gefragt, ob sie für uns mal alles zusammenstellen kann, was wir in Deutschland an Wirkstoffen gegen invasive Pilze so am Start haben. Und dann sind wir durch riesige Regale von Medikamenten gegangen und sie hat einen ganzen großen Einkaufskorb voll mit Schachteln gemacht, mit Flaschen und Infusionslösungen. Und wir haben dann alles auf einem großen Tisch ausgebreitet und ich dachte, wow, das ist ja doch eine ganze Menge, was es hier gibt. Sieht ja gar nicht so schlecht aus. Aber Andrea Liegwig hat dann alles ganz schnell auf dem Tisch in so drei Krüppchen formiert. Und da ist mir eigentlich ziemlich schnell klar geworden, dass wir letztlich nur drei Wirkstoffgruppen haben.
Mit drei Wirkstoffgruppen ist die Auswahl ja nicht besonders groß. Von welchen Wirkstoffen sprechen wir hier eigentlich?
Die größte, das ist die Gruppe von den Azolen. Und das ist eine Wirkstoffgruppe, die wird leider auch in der Landwirtschaft ziemlich intensiv eingesetzt. Für die Ärzte und Mediziner heißt das natürlich, dass ihre Medikamente, die auch diese Azole verwenden, häufig in der Behandlung versagen, weil sie resistent sind. Man muss es dann also mit einem von den beiden anderen Wirkstoffgruppen versuchen. Aber das ist natürlich gar nicht so einfach, weil jeder Wirkstoff ja nicht gegen jeden Pilz wirkt. Oder das Medikament gibt es vielleicht gar nicht als Infusionslösung, sondern nur als Tablettenform oder umgekehrt. Oder hat zu starke Nebenwirkungen, die ich für meinen Patienten gar nicht tolerieren kann. Also wie gesagt, es geht da hier um wirklich schwerkranke Menschen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Resistenzen zunehmen und dass immer häufiger die Wirkstoffe aus diesen drei Gruppen versagen, dann wird doch das Problem klar. Wir haben dann aber auch erfahren, dass es am Horizont so ein bisschen Hoffnung gibt. Die Leute in der Apotheke haben uns nämlich erzählt, dass es einen neuen Wirkstoff gegen die invasiven Pilze gibt. Der wird gerade in Studien hier in Europa untersucht. Und der nennt sich Olorofim. Das ist deshalb so ein großer Hoffnungsträger, weil der ganz anders funktioniert. Also der hat einen anderen Wirkmechanismus, wie der die Pilzzellen bekämpft. Und der ist sogar etwas verträglicher und der wirkt gegen sehr viele Pilze. Aber als uns die Leute in der Apotheke dann gesagt haben, genau dieser Wirkmechanismus, der wird jetzt auch in der Landwirtschaft in den USA verwendet.
Nein!
Boah, da war ich echt geschockt, weil das ist doch Wahnsinn. Also wenn wir wissen, dass der Einsatz von solchen Stoffen in der Landwirtschaft die Medizin krass beeinflusst, dann kann man sich einfach nicht vorstellen, dass die ganzen Zulassungsverfahren, die diese Stoffe ja durchlaufen müssen, das nicht verhindern. Es sind viele Studien dazu veröffentlicht worden. Und ja, letztlich müssen jetzt die Politiker was machen. Also die müssen dafür sorgen, dass diese beiden Parteien, also die Landwirtschaft und die Medizin, sich mit ihren Wirkstoffen absprechen.
Sag mal, wenn ich jetzt so einen Strich drunter mache, ja, dann klingt es für mich so genauso eigentlich wie bei den Antibiotika. Vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer. Da war ja auch die Situation sozusagen, wir haben Antibiotika in der Tiermast ausgebracht, immer stärker und haben uns dadurch quasi Resistenzen gezüchtet, so dass es häufiger zu Situationen kommt, wo Leute mit Keimen belastet sind und kaum noch irgendwas wirkt. Nur noch so ein Notfallantibiotika. Ist das irgendwie vergleichbar miteinander?
Ja, das ist absolut vergleichbar. Also es ist das gleiche Problem. Ja. Wenn wir einen Wirkstoff haben und setzen den gleichen Wirkstoff in der Landwirtschaft in Tonnen ein, in vielen, vielen Tonnen und das weltweit, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass dort draußen in der Landwirtschaft viel schneller Resistenzen entstehen. Es geht einfach nicht. Also da muss künftig eine Absprache stattfinden. Und das ist leider bei den Antibiotika genauso. Ja, also es ist völlig vergleichbar miteinander.
Ich wollte dich noch einmal fragen, Jörg, wenn du jetzt rausgehst, ja, also wie gefährlich ist das eigentlich? Wenn du jetzt beispielsweise an einem Komposthaufen vorbeigehst, soll man dann besser irgendwie die Nase und den Mund wegdrehen oder eine Maske tragen? Oder wie gefährlich ist eigentlich die Situation?
Ja, man muss sich vielleicht nochmal ganz klar machen, also so schlimm das jetzt alles klang, aber gefährdet sind in der Regel nur Menschen mit einem schwachen Immunsystem, ja, die also eine starke Grunderkrankung haben, die starke Medikamente nehmen, die das Immunsystem runterfahren. Also wenn du und ich irgendwo draußen diese gefährlichen Pilzsporen einatmen, die resistent vielleicht sind, die überall in der Luft rumschwirren, macht uns das überhaupt nichts, weil unser Immunsystem damit klarkommt. Und das andere ist halt, Kompost ist was Tolles, ne? Dass wir unsere Reste wieder quasi zur Erde machen. Also gefährlich wird das Ganze eigentlich nur, wenn dort halt diese Wirkstoffe dazukommen. Weil der Pilz braucht den Kontakt mit diesen Fungiziden. Nur dann kann er ja eine Resistenz bilden. Man hat zum Beispiel auch von Biohöfen den Kompost untersucht, hat dort auch überall die Pilze gefunden, diesen Aspergillus fumigatus zum Beispiel. Aber der war nicht resistent, weil auf Biohöfen wird halt kein Fungizid verwendet und dann kann auch keine Resistenz entstehen.
Also man kann auch selbst mithelfen im eigenen Kleingarten oder auf dem Balkon keine Fungizide verwenden, ja?
In dem Fall ja.
Jörg, vielen Dank. Tschüss.
Mach's gut, Benedikt.
Jörg Wolf taucht tief ein in die Welt der invasiven Pilze. Mehr Hintergründe und Details seht ihr in der Doku Invasive Pilze, Lena Ganschow und die neue Bedrohung. Da geht es dann auch unter anderem um die Frage, was diese ganzen Resistenzen eigentlich mit der Tierwelt machen. Den Film haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Wenn euch diese 11KM-Folge Lust gemacht hat auf mehr Wissenschaft, hier mein Podcast-Tipp IQ, Wissenschaft schnell erzählt. Der Titel sagt es ja schon, also da geht es zum Beispiel um die Frage, wo eigentlich liegt der größte Schatz unseres Sonnensystems oder wie viele Tassen Kaffee sind wirklich gesund oder wie sehen eigentlich die Roboter der Zukunft aus? IQ, Wissenschaft schnell erzählt, findet ihr überall, wo es Podcasts gibt und natürlich in der ARD Audiothek. Autor dieser 11KM-Folge ist Sebastian Schwarzenböck. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Jacqueline Bretschek, Konrad Winkler, Regina Stärke und Fabian Zweck. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Benedikt Strunz. Morgen hört ihr hier wieder Viktoria. Tschüss, macht's gut.